Pastor Jörg ist leider noch krank. Ihr müsst mit mir Vorlieb nehmen. Aber wir gucken uns denselben Brief an. Und zwar sind wir im Philemon-Brief. Und zwar ist der im Neuen Testament ein ganz kleiner, kurzer, süßer Brief. Ja, also das ist man gar nicht gewohnt von Paulus, der schon auch längere Briefe geschrieben hat, in denen er sehr viel Theologie ausführt, in denen er manchmal sehr große Bögen schlägt, um zu erklären, wer Jesus ist, was Jesus getan hat und wie sich das auf uns heute auswirkt. Dieser Brief ist sehr kurz und er ist auch ganz anders von seiner Art her. Das ist wirklich ein Brief, der ein ganz bestimmtes Anliegen hat. Und wirklich eigentlich auch nur ein Anliegen. Die anderen Briefe, Korintherbrief und so weiter, die haben auch, da hat Paulus auch ein bestimmtes Ziel oder ein bestimmtes Anliegen gehabt, die zu schreiben. Aber hier geht es wirklich so um eine Sache, die er gerne klären möchte. Und deswegen ein ganz, ganz kurzer Brief. Vielleicht ein Brief, wo man sich so nach dem Lesen so ein bisschen fragt, warum ist er eigentlich in der Bibel? Es gibt ja so das ein oder andere Buch, wo man sich vielleicht fragt, ja, warum ist das überhaupt in der Bibel? Weil dieses Buch oder dieser Brief ungewöhnlich ist. Oh nein. Nee. Das ist mein Cousin. Genau. mir ist so das Hohelied oder so eingefallen, ne? Briefe oder Bücher in der Bibel, die so herausstechen, wo man sich so fragt, so, okay. Aber ich denke, und aus gutem Grund wurde dieser Brief auch mit aufgenommen in diesen Kanon des Neuen Testamentes. Und wir lesen da jetzt einfach mal ein bisschen weiter rein. Jörg hatte letztes Mal, glaube ich, hauptsächlich den ersten Satz ausgelegt. Paulus, achso, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, lasst euch nicht irritieren, ist ein bisschen anders. Ich habe hier auch die Elberfelder, aber die übersetzt hier manche Sachen sehr deutlich und gut. Wir lesen einfach mal rein. Philemon, Brief und Vers 1. Paulus für sein Bekenntnis zu Jesus Christus im Gefängnis. Und in der Elberfelder steht Paulus, ein Gefangener Christi, Jesu. Und darüber hat Jörg letztes Mal schon ausführlich gelehrt, was das bedeutet. Genau. An seinen lieben Freund Philemon. Zusammen mit dem Bruder Timotheus grüße ich dich. Unsere Mitarbeiter, Apphia, unsere Schwester, Archippus, der Seite an Seite mit uns für den Glauben gekämpft hat, und die Gemeinde, die in deinem Haus zusammenkommt. Euch allen wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Also diese Apphia, die Paulus hier Schwester nennt, unsere Schwester, und der Archippus, wo er sagt, der Seite an Seite mit uns für den Glauben gekämpft hat. Und der Rest dieser vielleicht kleinen Gemeinde haben sich alle nicht in einer Kirche, in einem Kirchengebäude getroffen, sondern in einem Haus, nämlich in Philemons Haus. Und Philemon war so nett und hat das erlaubt, sozusagen, dass sich die Gemeinde einmal, zweimal oder öfter in der Woche bei ihm getroffen hat, direkt zu Hause. Ich weiß nicht, was er für ein Haus hatte, wahrscheinlich etwas größeres Haus. Er hatte ja auch Angestellte bzw. Sklaven, das lesen wir gleich noch. Aber man merkt schon, er war ein Typ, der gerne Gäste hatte, offen war und bereit war, sein Haus zur Verfügung zu stellen für die Gemeinde. Jetzt lesen wir mal weiter hier. Jedes Mal, wenn ich in meinen Gebeten an dich denke, danke ich meinem Gott, denn ich höre immer wieder von deiner Liebe und von deinem Glauben. Von deinem Glauben an Jesus, den Herrn, und von deiner Liebe zu allen, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Du praktizierst deinen Glauben, indem du anderen tatkräftig hilfst. Und ich bete darum, dass du gerade dadurch zu einem immer tieferen Verständnis für all das Gute geführt wirst, das uns durch unsere Beziehung zu Christus geschenkt ist. Ja, es hat mir sehr viel Freude gemacht und hat mich sehr ermutigt, von deiner Liebe zu erfahren. Denn durch dich, lieber Bruder, sind die Gläubigen innerlich gestärkt worden. Das ist so ein bisschen das, das Vording. Paulus lobt erstmal und sagt, hey Philemon, ich bete für dich und ich habe so viel Gutes über dich gehört. Er stellt hier ein unglaublich gutes, wenn ihr so wollt, Zeugnis aus. Er sagt, Philemon, ne, ich höre davon und ich bin begeistert. Paulus ist total, er freut sich total. Es ist immer gut, gute Dinge von Leuten zu hören. Es ist immer schön zu hören, dass es Leuten gut geht. Aber gerade Paulus, der viele, viele Gemeinden gegründet hat, in verschiedenen Städten, war natürlich besonders interessiert, ja, wie machen sich diese Gemeinden? Wachsen diese Gemeinden? Wie geht es den einzelnen Menschen in diesen Gemeinden? Geht es ihnen gut? Leben sie im Glauben? Gehen sie diese neuen Wege mit Jesus, die ich ihnen gezeigt habe? Oder ja, fallen sie wieder zurück in ihr altes Leben, in ihr gewohntes Leben ohne Jesus? Und ich glaube, wenn man sich so ein bisschen da reinfühlt, kann man verstehen, wie begeistert Paulus war, positive Dinge zu hören. Denn wir wissen aus den anderen Briefen, er hat auch hin und wieder ganz schön schlimme Dinge gehört. Schlechte Dinge sind auch passiert in den christlichen Gemeinden. Dinge, die sich nicht so gut entwickelt haben. Oder Dinge, wo er dann nochmal was schreiben musste. Wo er vielleicht sogar das Gefühl hatte, ich muss eingreifen, ich muss direkt hinfahren und das in Ordnung bringen, weil da Dinge ganz doll schief laufen. Aber umso mehr die Freude, wenn man hört, wow, in der Gemeinde, da läuft es. Die haben sich lieb und der Typ, der sein Haus da geöffnet hat für die Gemeinde, der lebt den Glauben wirklich total aus. Ganz positiv. Und Paulus hat gesagt, Mann, wenn ich daran denke, ich bete und ich denke an dich, Philemon, und ich freue mich einfach, wenn ich für dich bete. Vers 5. Denn ich höre immer wieder von deiner Liebe und von deinem Glauben. Aber was er dann schreibt ist, in der Elberfelder ist es ein bisschen in eurer Bibel vielleicht, wenn ihr keine neue Genfer habt, steht es ein bisschen anders. Hier steht, ich danke meinem Gott, indem ich allzeit deiner in meinen Gebeten gedenke, da ich von deiner Liebe und von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast. Dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Erkenntnis alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Schwieriger Satz. Hier in der Neuen Genfer wird es so übersetzt, du praktizierst deinen Glauben, indem du anderen tatkräftig hilfst. Ja, also das ist gut verständlich für mich. Entweder das war Paulus Gebetswunsch, dass das passiert, oder aber er hatte gehört, das ist jetzt eine Frage hier der Übersetzung, oder er hatte gehört, dass es so ist. Der Philemon war jemand, der tatkräftig seinen Glauben praktiziert hat, also ganz praktisch. Der jetzt nicht nur gesagt hat, ja, ich glaube und das war's. Nein, der Glaube hat Auswirkungen gehabt in seinem Leben. Ganz praktische, sichtbare Auswirkungen. Und so sollte das eigentlich sein. So hatte sich Paulus das vorgestellt. So hatte das auch Jesus gepredigt. Der Glaube ist eben etwas, oder der Glaube an Jesus ist etwas, was dein Leben verändern kann, aber was dein Leben verändern sollte. Der Glaube an Jesus ist nicht etwas, was nur hier oben sozusagen intellektuell stattfindet, in deinem Kopf, und du baust dein Weltbild halt so ein bisschen um, halt so, änderst das so. Früher habe ich mir das immer so vorgestellt, aber jetzt glaube ich an Gott. Ja, jetzt stelle ich mir das so ein bisschen so vor. Aber das bleibt alles sozusagen hier und eigentlich ändert sich gar nicht so viel. Aber Paulus hat immer wieder betont, und letztendlich das ganze Evangelium spricht davon, Glaube verändert dein ganzes Leben. Positiv. Glaube wirkt sich aus auf dein ganzes Leben. Glaube wirkt sich eigentlich in jeden Bereich deines Lebens aus. Und zum Beispiel, lass uns mal den Jakobusbrief aufschlagen. Im Jakobusbrief wird das nochmal so ganz praktisch geschildert. Glaube muss sich auswirken, muss tatkräftig sein. Glaube, ne, Jens zum Beispiel in Heroldegg hat jeden Tag die Kamine gefüllt mit Holz. Doch, und das war tatkräftig. Und das war so eine echt coole Sache. Hört sich lustig an, aber das war echt cool. Er hat sich eine Woche Zeit genommen, ist nach Österreich gefahren, hat Schnee geschippt, Kamine gefüllt. Ich meine, Jens, weißt du, als Rentner.
Er ist kein Rentner.
Aber er müsste es nicht machen. Wisst ihr, was ich meine? Sowas lässt man vielleicht normalerweise die Jungspunte irgendwie machen oder so. Aber Jens hat gesagt, nein, ich fahre dahin, ich mach das. Und das fand ich total cool. Und Jakobus 2, Vers 14 zum Beispiel. Können wir einmal reinlesen. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben, der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Super, super spannend. Also Glaube muss sich auswirken. Glaube muss etwas verändern. Glaube muss dein Leben verändern und muss auch deine Taten verändern. Glaube setzt sich um in Taten. Also es ist ja normal. Alles, was lebendig ist, verändert etwas. Ja, Leben ist immer diese Kraft, die etwas verändert. Wenn etwas lebt, verändert es sich. Wenn etwas tot ist, ja, dann bleibt es da einfach liegen. Dann tut sich da nichts. Aber wenn eine Pflanze lebt, dann sprießt sie hervor. Und ihr kennt diese Pflanzen, ihr kennt das, wenn Pflanzen aus dem Asphalt wachsen. Da ist so eine Kraft hinter. Leben sprengt alles durch. Leben drückt sich einfach durch, wirkt sich aus und wird erkennbar. Da kannst du Asphalt drüber tun. Leben kommt trotzdem durch. Leben setzt sich durch. Und wenn unser Glaube lebt, setzt er sich durch und wird sichtbar in unserem Leben. Überall. Überall wird er seine kleinen Pflänzchen sozusagen sprießen lassen. Die kleinen Pflanzen des Glaubens. Und unser Leben wird verändert durch Glauben. Und wenn sich nichts ändert in unserem Leben, dann ist unser Glaube, im besten Falle hat er einen Schnupfen oder eine Erkältung. Vielleicht ist er aber auch todkrank oder tot. Man muss sich das überlegen. Wenn mein Glaube nichts verändert und mich überhaupt nicht beeinflusst, dann ist irgendwas falsch. Oder Epheser 4, wenn ihr mal mit mir aufschlagt. Epheser 4, da steht es auch. Machen wir etwas anders. Epheser 4, Vers 1: Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, und das ist auch die Situation im Philemonbrief, als er den Philemonbrief schreibt, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Also Glauben wirkt sich aus auf unser Leben. Oder Philipper 1,27. Philipperbrief 1,27. Aber ja, wenn ich den jetzt hier finde. Kannst du mal vorlesen, Jurek? 1,27. Oh, cool.
Nur füllt euer Leben durch das Evangelium von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums.
Mhm. Lies nochmal hier vor fürs Mikrofon. Wandelt nur würdig des Evangeliums, des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Also dieser würdige Wandel, dieser dem Glauben entsprechende Wandel, die Taten, die dem Glauben entsprechen oder aus dem Glauben heraus kommen, tief im Glauben verwurzelt sind, das sind wichtige Dinge. Es gibt diesen Wandel und Philemon hat so gelebt. Und das war Paulus Freude. Paulus hat das gehört. Er hat es von Leuten gehört, die ihm das berichtet haben. Und hat sich nur gefreut. Wow, Philemon, der Glaube wird sichtbar in deinem Leben. Leute, erzähl mir, was du für ein Mensch bist, wie du hilfst, wie du dein Haus öffnest für andere, wie du gastfreundlich bist und wie liebevoll du bist. Und zurück zu Philemon, zum Philemonbrief. Was schreibt er hier nicht alles, was er über Philemon hört? Er hört vor allem, dass die anderen Gläubigen, die anderen Christen, total ermutigt sind durch Philemon. Also Philemon ist jemand, bei euch steht es vielleicht so, dass die Herzen in Vers 7, hier steht, denn ich hatte viel Freude und Trost wegen deiner Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Philemon war jemand, mit dem hast du geredet und der hat dein Herz erquickt. Er war jemand, der konnte dich einfach total ermutigen. Du hast dich danach gut gefühlt, besser gefühlt, gestärkt im Glauben, wenn Philemon mit dir geredet hat. Vielleicht auch, wenn du ihn einfach gesehen hast, wie er sich verändert hat, wie sich sein ganzes Leben verändert hat, nachdem er zum Glauben gefunden hat. Vielleicht war schon das alleine total die Ermutigung. Vielleicht war er gar nicht jemand, der viel geredet hat. Vielleicht hat man ihn einfach gesehen und gedacht, wow, Philemon, du bist echt so anders geworden, so positiv anders geworden. Das ist total Hammer. Also ich weiß nicht, ich freue mich immer, wenn ich dich sehe. Das tut so gut, mit dir zusammen zu sein. Philemon war jemand, es tat gut, mit ihm zusammen zu sein. Und darin ist er uns total das Vorbild, finde ich. Lasst uns versuchen, auch so zu sein, dass der Glaube ja in Taten sozusagen herauskommt, dass der Glaube unser Leben beeinflusst, so dass wenn Leute mit uns zusammen sind, dass sie gestärkt sind, erquickt sind, dass wir sie nicht belasten, ja, wenn Leute zu mir kommen, mich besuchen, dass ich sie nicht voll sülze, nur mit Müll und mit Mist und meckere und stänkere und mich beschwere und ist alles so schwer, und in der Gemeinde hier neulich das und das und bäh und bäh und bäh und du gehst nachher raus und denkst so, scheiße, Alter, so, krass, morgen geht die Welt unter oder keine Ahnung, ich gebe mir gleich einen Schuss oder irgendwas, du denkst so, was? So, fühlst dich einfach komplett 50% schlechter als du zu ihm gekommen bist, hast du noch gute Laune, ja? So, hallo, schön dich zu sehen. Und danach so, ja, ciao, ne, mach's gut. Denkst du so, yo. Nein, bei Philemon war es so, du bist angekommen und danach so, ja, mach's gut, wow, cool. Danke, Mann, für den schönen Abend, es war echt gut. Philemon war so jemand. Dieses Wort Herz, Philemon hat die Herzen erquickt. Die Herzen, das ist eigentlich das Wort für Gedärme oder das Innere sozusagen, witzigerweise. Das hat man damals einfach so ausgedrückt. Man war einfach innerlich gestärkt, wenn man mit Philemon zusammen war. Okay, und jetzt geht es hier weiter. Jetzt kommt der Grund, warum Paulus diesen Brief überhaupt schreibt. Aus diesem Grund, also aus dem Grund, weil ich mich so total freue über dich und so viel Gutes höre. Genau aus diesem Grund möchte ich dich nun um etwas bitten. Denn wenn jemand so gut drauf ist wie du, dann weiß ich, dann hört er bestimmt meiner Bitte zu und hat bestimmt Bock, darauf einzugehen. Ich möchte dich nun um etwas bitten. Ich könnte dir zwar auch befehlen, das zu tun, was ich für angemessen halte. Unter Berufung auf Christus hätte ich die volle Freiheit dazu. Doch um der Liebe willen werde ich nur eine Bitte äußern. Wie ist das zu verstehen? Paulus sagt, Philemon, ich habe eine Bitte an dich. Und bei euch steht, deshalb, obwohl ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten, was sich ziemt. Paulus sagt, ich könnte dir auch einfach jetzt sozusagen als dein Vorgesetzter, als jemand, der über dir steht, als dein Bischof sozusagen. Paulus war sozusagen übergeordnet. Er war derjenige, der die Gemeinden gegründet hat. Er war derjenige, der rumgereist ist, geguckt hat, ob alles in Ordnung ist, der teilweise für Ordnung gesorgt hat. Er war älter im Glauben, er war länger gläubig, er wusste sehr viel, er war sehr gelehrt. Und er sagt, ich könnte dir das jetzt auch einfach befehlen, oder ich könnte dir jetzt befehlen, was sich geziemt, oder gebieten, was sich geziemt. Aber ich möchte dich bitten. Es ist irgendwie witzig, aber ich fand diese Formulierung interessant. Ich könnte dir gebieten, was sich geziemt. Und ich musste daran denken, oder was Paulus damit voraussetzt ist, manches, und das Wort benutzt man ja heute gar nicht mehr, manches geziemt sich, sozusagen, und manches geziemt sich nicht. Ist ja eigentlich logisch. Aber Paulus scheint diese Idee im Kopf zu haben, manches geziemt sich für jemanden, der an Jesus glaubt und Jesus nachfolgt, und manches geziemt sich nicht für jemanden, der Jesus nachfolgt und an ihn glaubt. Was meint denn Paulus? Was geziemt sich denn oder was geziemt sich nicht? Wir werden das gleich noch lesen. Paulus möchte um Vergebung bitten für jemanden, den er kennt. Und da gehen wir gleich drauf ein, glaube ich, wenn wir noch ein bisschen weiter gelesen haben. Aber er möchte bitten. Wir lesen einfach nochmal weiter. Unter Berufung auf Christus hätte ich die volle Freiheit dazu. Doch um der Liebe willen werde ich nur eine Bitte äußern. Ich tue es als der Ältere von uns beiden. Ich tue es als der Paulus, der jetzt sogar für Jesus Christus im Gefängnis ist. Es geht bei meiner Bitte um jemand, den ich als mein Kind betrachte. Jemand, dessen Vater ich geworden bin, weil ich ihn hier im Gefängnis zum Glauben an Christus geführt habe. Es geht um Onesimus. Und Onesimus, das war ein Sklave. Und Onesimus, dieser Name bedeutet nützlich. Also Paulus geht es um Onesimus. Jetzt lässt er sozusagen die Katze aus dem Sack. Ja, lange Vorrede, ne, mein lieber Philemon und so weiter. Ich freue mich über dich. Ich habe eine Bitte, obwohl ich sie eigentlich auch einfach befehlen kann. Aber nein, ich möchte dich bitten, als dein älterer, erfahrener Bruder im Glauben, möchte ich dich bitten. Und es geht um diesen Onesimus, der Nützliche. Das ist sein Name. Und jetzt schreibt er weiter, was ist mit diesem Onesimus? Er, der Nützliche, war dir früher zu nichts Nütze. Doch jetzt ist er sowohl dir als auch mir von großem Nutzen. Diesen Onesimus schicke ich nun zu dir zurück. Was hat das auf sich mit diesem Onesimus? Onesimus war Philemons Sklave. Einer von mehreren Hausangestellten wahrscheinlich, die Philemon hatte. Onesimus hat sich aber eines Tages aus dem Staub gemacht mit wahrscheinlich ein bisschen Diebesgut. Irgendwas hat er mitgehen lassen, ob es jetzt die Brieftasche war oder was weiß ich. Er hat sich aus dem Staub gemacht und ist weggelaufen, ist nach Rom gegangen. Und dort in Rom hat er, warum auch immer, Paulus getroffen. Ob er Paulus schon kannte, ob er davon gehört hatte, dass Paulus in Rom in Gefangenschaft war, ich denke ja. Er hat ihn auf jeden Fall aufgesucht. Paulus war in Rom im Gefängnis oder unter Hausarrest, das weiß man nicht genau. Wahrscheinlich war er unter Hausarrest in einer kleinen Wohnung. Und dort hat Onesimus ihn aufgesucht. Und Paulus beschreibt das so schön. Er betrachtet Onesimus als Kind und in der Elberfelder Übersetzung steht, den ich in Ketten gezeugt habe. Steht wahrscheinlich bei euch auch so ähnlich, oder? Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln. Also, dieser Onesimus ist zum Glauben gekommen. Er war vorher noch kein Christ, aber er hat Paulus getroffen. Sie haben sich wahrscheinlich lange unterhalten und Onesimus hat gesagt, alles klar, ich möchte auch gerne zu Jesus gehören, ich möchte Jesus nachfolgen. Also Onesimus ist Christ geworden und Paulus, das wird öfter so in der Bibel beschrieben, hat ihn sozusagen gezeugt. Also er ist jetzt ein Kind im Glauben, Paulus ist sozusagen sein Vater im Glauben und ich finde es abgefahren, oder? Paulus konnte irgendwie nichts aufhalten. Sogar als er noch im Gefängnis war, hat er sozusagen Kinder gezeugt, wenn du so willst, in Fesseln. Er war unglaublich eingeschränkt und trotzdem sind Leute zum Glauben gekommen durch ihn, obwohl er Hausarrest hatte, obwohl er nicht mehr reisen konnte, obwohl er nicht mehr groß wahrscheinlich unterwegs war und trotzdem hatte sein Leben diese unglaublich positive Auswirkung auf andere. Ich finde es total abgefahren und das ist uns einfach ein großartiges Beispiel, oder? Egal was passiert, wenn wir Jesus vertrauen und im Glauben sind, dann können wir sogar in Fesseln sozusagen, egal wo wir sind, was passiert, ob wir im Gefängnis sind, ob wir hier sind, ob wir krank sind, im Krankenhaus rumliegen oder was weiß ich, egal wo wir sind. Ich glaube, Gott kann uns die Kraft geben, einfach immer Positives zu bewirken. So wie Paulus sich auch vom Gefängnis hat nicht aufhalten lassen. Er hat ja eh gesagt, ich bin Gefangener Christi. Ich bin kein Gefangener vom Rom oder vom Kaiser. Nö. Gefangener Christi. Aber er hat jetzt eine Bitte. Dieser Onesimus ist also zum Glauben gekommen. Sein Name ist der Nützliche, aber er war unnütz. Das schreibt Paulus. Vielleicht hatte auch Philemon ihm mal erzählt davon, dass er unzufrieden ist mit diesem Onesimus. Oder vielleicht hat Paulus es auch einfach mitgekriegt, als er bei Philemon zu Besuch war früher, dass dieser Onesimus irgendwie nichts gebacken gekriegt hat oder keinen Bock hatte oder was auch immer. Oder Onesimus hat es ihm einfach erzählt. Auf jeden Fall war der Nützliche nicht nützlich. Und dann ist er auch noch weggelaufen mit Kohle. Und das macht ihn noch etwas unnützlicher als vorher. Aber das Coole ist, dass er sagt, dieser, der dir früher zu nichts Nutze war, er war dir früher zu nichts Nütze, doch jetzt ist er sowohl dir als auch mir von großem Nutzen. Und genau das ist das, was Jesus aus uns machen kann. Ich finde es total herrlich. Von unnütz zu nützlich. Von Menschen, die ja, links von rechts nicht unterscheiden können, die einfach so sich durch ihr Leben schlängeln und versuchen zu überleben, zu Menschen, die nützlich sein können. Und genau das ist dieser Glaube, der macht uns nützlich. Der Glaube an Jesus, er ist tatkräftig, er verwandelt unser Leben und er macht uns nützlich. Vorher haben wir vielleicht andere sogar geschädigt. Ohne unseren Glauben haben wir vielleicht sogar andere, wie gesagt, belastet, beschwert, vielleicht mit reingezogen in irgendwelche kranken Sachen, die wir praktiziert haben, was weiß ich. Oder in irgendwelche Süchte mit reingenommen, in irgendwelche komischen Freundeskreise und was weiß ich. Was man eben einfach alles so macht und sich dann nachher ärgert, dass man es macht. So unnützlich, wie wir manchmal eben vorher waren, bevor wir Jesus kennengelernt haben. Aber ich glaube, dass das in meinem Leben passiert ist. Ich bin von unnützlich zu nützlich geworden. Heute können wir andere Leute ermutigen, wir können sie segnen, wir können helfen, ohne dabei egoistisch zu sein. Ich glaube, dass das etwas ist, was die Liebe Gottes in unserem Herzen tut. Wir können anderen helfen, ohne dabei an uns zu denken. Weil wir von Gott geliebt sind und das wissen. Und das gibt uns ganz andere Möglichkeiten, nützlich zu sein. Genau wie Onesimus. Er war früher zu nichts Nütze, doch jetzt ist er sowohl dir als auch mir von großem Nutzen. Wir sind die Nützlichen durch Jesus. dadurch, dass Paulus ihn in Anführungszeichen gezeugt hat in Fesseln. Jetzt ist er der Nützliche. Und wir könnten uns jetzt auch nennen, die Nützlichen. Wir, die Nützlichen, die von Gott repariert worden sind, die wieder funktionieren sozusagen, wenn ihr so wollt. Jesus hat ja sogar davon gesprochen, von einer Neugeburt sozusagen, einer zweiten Chance, ein ganz neues Leben, ein verändertes Leben mit Jesus und durch Jesus. Wir können jetzt stolz sein. Ja, wir sind Kinder Gottes, wir gehören zu Jesus, wir sind Christen, wir sind gläubig. Die anderen sind ungläubig. Wir sind nützlich. Die anderen sind unnützlich, sagt man ja im selben Satz eigentlich. Also ohne es zu sagen, aber ne, es schwingt ja mit. Wir sind die Heiligen, die anderen sind die Unheiligen. Wir sind die Tollen, die anderen sind die Nicht-Tollen. Wir sind die, die Segen bringen, die anderen machen alles kaputt. Wir haben das Licht, die anderen die Dunkelheit. So, also man könnte ja auf so einen ganz komischen Trip kommen, eigentlich. Warum kommen wir nicht auf diesen komischen Trip? Warum sind wir nicht so verdammt stolz darauf, wer wir in Gottes Augen sind? Weil Jesus seine Jünger immer Demut gelehrt hat. Weil Jesus selber nicht so rumgerannt ist. Ich bin der Tolle, hallo, haha. Guck mal, Kinder, wer da ist. Ha. Daddy ist da. Ha. Ich heile dich. Gesegnet, gesegnet. Ja. Wow, es läuft ja wieder grandios heute. Woo. Nein. Jesus war so demütig, er hat gesagt, ich bin von Herzen demütig und jeder hat es geglaubt, weil es wahr war. Lies dir mal ein Evangelium durch und guck dir genau an, wie Jesus war. Total demütig. Obwohl er es gar nicht nötig hatte. Wenn das stimmt, was da drin steht, hat er es überhaupt nicht nötig, demütig zu sein. Er war der Tollste. Er war der krasseste Dude. Er war der Hahn im Korb, was weiß ich. Er war der, ach was weiß ich. Er hätte es gar nicht nötig gehabt. Er war trotzdem demütig. Und genau das hat er auch seinen Jüngern immer wieder gesagt. Wenn ihr mal Lukas 17 aufschlagt, zum Beispiel. Lukas 17. Also, und das fand ich auch interessant. Wir sind die Nützlichen. Gott hat uns sozusagen wieder besser funktionsfähig gemacht oder überhaupt richtig funktionsfähig. Und trotzdem kommt hier diese Geschichte, die Jesus jetzt erzählt. Jesus sagt ja auch an einer Stelle, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Kinder. Ihr seid jetzt keine Knechte mehr, ihr seid jetzt Kinder Gottes. Nicht mehr die Knechte Gottes, die Kinder Gottes, Söhne Gottes. Das ist eine sehr hohe Position sozusagen. Aber was sagt er hier gleichzeitig? Sehr witzig. Dieses Gleichnis, angenommen, einer von euch hat einen Knecht, der ihm den Acker bestellt oder das Vieh hütet. Wenn dieser Knecht vom Feld, also Lukas 17, Vers 7, wenn dieser Knecht vom Feld kommt, heimkommt, wird dann sein Herr etwa als erstes zu ihm sagen, komm und setz dich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, mach mir das Abendessen, binde dir einen Schurz um und bediene mich. Wenn ich mit Essen und Trinken fertig bin, kannst du auch essen und trinken. Und bedankt er sich hinterher bei dem Knecht dafür, dass dieser getan hat, was ihm aufgetragen war? Wenn ihr also alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sollt auch ihr sagen, wir sind Diener, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Und ich glaube, in anderen Übersetzungen steht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben nur das getan, was uns aufgetragen wurde. Das soll auch unsere Haltung sein. Also, obwohl wir Kinder Gottes sind, können wir nicht so rumlaufen. Vorsicht, hier kommt ein Heiliger, passt auf. Nein, demütig. Ich mache nur das, was du mir gesagt hast, Herr. Ich bin einfach wie so ein Diener für dich. Ich habe die Haltung eines Dieners, obwohl ich ein Kind bin. Kennt ihr so eingebildete Kinder von so Leuten, von so Chefs oder so, die Kinder von Chefs? Die das genau wissen, dass sie das Kind vom Chef sind? Gibt es irgendwas Ekligeres? Gibt es was Widerlicheres als diese Haltung? Ich bin das Kind vom Chef. Los, mach dies, mach das. Und du denkst so, Alter, Digga, du bist so ein Knecht, Alter. Ja, obwohl, und wäre es nicht cool, wenn diese Kinder, obwohl sie das Kind vom Chef sind, wenn sie nicht so stolz und hochmütig werden? Wäre das nicht toll? Und ist nicht vielleicht genau das, was Jesus eigentlich von uns will? Ja, wir sind Kinder Gottes, aber wir haben diese Haltung, demütig, nicht stolz, zerbrochen. Ja, wir sind nützlich, aber wir sagen auch, wir sind unnütze Knechte. Es ist dieses Paradox, was wir manchmal einfach so haben im Glauben. Dieses Beides, ne? Wir sind manchmal einfach beides. Also, fühl dich nicht zu groß. In der Bibel steht auch, Gott widersteht den Hochmütigen. Und es steht auch, wer meint, der steht oder der stehe, siehe zu, dass er nicht falle. Also, gut. Aber zurück zu diesem komischen, ominösen Onesimus. Onesimus hat in Paulus einen Anwalt gefunden, einen Fürsprecher. Deswegen auch dieser kurze Brief. Paulus tritt für diesen Onesimus ein. Er versucht, das irgendwie wieder hinzukriegen mit Onesimus und mit Philemon. Und das lesen wir jetzt. Diesen Onesimus schicke ich nun zu dir zurück. Ihn, der mir so ans Herz gewachsen ist, dass ich ihn, wenn es nach mir ginge, am liebsten hier bei mir behalten hätte. Denn er könnte mir, solange ich noch wegen des Evangeliums im Gefängnis bin, gute Dienste leisten. Genau wie du selbst es tun würdest, wenn du hier wärst. Doch ohne deine Zustimmung wollte ich keine Entscheidung treffen. Schließlich sollst du das, was gut ist, nicht gezwungenermaßen tun, also nicht auf Befehl hin, sondern aus freien Stücken. Und wer weiß, vielleicht ist er deshalb eine kurze Zeit von dir getrennt gewesen, weil du ihn nun für immer bei dir haben sollst. Nicht mehr als deinen Sklaven, sondern als etwas weit Besseres, als einen geliebten Bruder. Wenn er das schon für mich in so hohem Maße ist, wie viel mehr wird er es dann für dich sein? Denn mit dir ist er sowohl durch die irdischen Verhältnisse als auch durch die Zugehörigkeit zum Herrn verbunden. Wenn du mich nun als deinen Gefährten und Mitarbeiter ansiehst, dann nimm Onesimus so auf, wie du mich aufnehmen würdest. Und das finde ich total, das ist wie so eine Rede von einem Anwalt, ja, vor Gericht. Er versucht diesen Philemon, hey Philemon, ich appelliere an deine Liebe. Ich appelliere an dein Herz. Ich appelliere an dein Herz, was von Jesus so weich gemacht worden ist. Und ich weiß, dass du meine Bitte hören wirst. Und dieser Onesimus, er ist jetzt wirklich total anders. Er ist so nützlich. Ich würde ihn am liebsten hier behalten und dann könnte er für mich die ein oder anderen Botengänge machen und was weiß ich. Aber nein, ich würde ihn gerne wieder dir zurückschicken. Und er ist ja jetzt auch nicht mehr nur noch dein Sklave. Nein, er ist sogar dein Bruder im Glauben. Ist das nicht genial? Das ist doch herrlich. Und dann diese Bitte in Vers 17. Nimm Onesimus so auf, wie du mich aufnehmen würdest. Und das liebe ich, diesen Satz. Und hier, wenn wir jetzt genau hingucken, dann sehen wir auf einmal dieses Bild. Onesimus, das sind, wenn ihr wollt, das sind wir sozusagen. Das sind wir, die wir vor Gott weglaufen. Wir, die wir auf der Flucht sind. Wir, die wir sozusagen so viele Dinge dabei haben, die uns nicht gehören und wir sind auf der Flucht und laufen weg. Paulus, dieser Fürsprecher, dieser Anwalt, wen nennt das Neue Testament unseren Anwalt, unseren Fürsprecher? In 1. Johannes 2, Vers 1, da sagt Johannes, Jesus ist unser Fürsprecher. Paulus ist hier der Fürsprecher für Onesimus und Philemon ist sozusagen so ein bisschen wie der Vater, so wie Gott. Und hier haben wir sozusagen diese drei Rollen, wenn das Ganze jetzt irgendwie so ein Film oder so ein Schauspiel wäre. Aber ich finde, es ist ein wundervolles Bild für Gott, für den Sohn und für uns. Paulus als Jesus tut Fürbitte. Er sagt, hey, so wie du... Danke, Amira. Er sagt, nimm Onesimus so auf, wie du mich aufnehmen würdest. Das könnte eins zu eins Jesus zu Gott sagen. Er könnte sagen, hey Papa, so wie du mich aufnehmen würdest, so wie du mich aufgenommen hast in den Himmel, bitte, nimm auch diese Sünder so auf. Nimm auch diesen Onesimus, nimm auch diesen Stefan, nimm diesen Jurek, diese Eva und diese Nora. Nimm sie bitte auch so auf, wie du mich aufgenommen hast. So appelliert Jesus an das Herz Gottes als unser Fürsprecher. Und ist es nicht toll, wie Paulus auch diese Rolle übernimmt? So hat Paulus Jesus kennengelernt als seinen Fürsprecher. Und Paulus übernimmt diese Rolle und wird zum Fürsprecher. Und das ist auch unsere Aufgabe als Christen. Wir sollten Fürsprecher für die Schwachen sein. Wir sollten die Anwälte derer sein, die einen Anwalt brauchen. Wir sollten Fürsprecher anstatt Ankläger sein. Fürsprecher. Onesimus hat seine Schuld eingesehen. Und Paulus appelliert: Hey, Philemon, vergib ihm. Nimm ihn auf, so wie du mich aufnehmen würdest. Und dann Vers 18, das passt so wundervoll. Und sollte er dir irgendein Unrecht zugefügt haben, und ich glaube, bei euch steht es noch ein bisschen anders, wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat, so steht es in der anderen Übersetzung, oder dir etwas schuldig ist, und das ist dieser Hinweis darauf, dass er was geklaut hat, so rechne dies mir an. Ja, und hier steht bei mir, so stell es in meine Rechnung. Auch das könnte Jesus 1:1 sozusagen zu Gott sagen. Hey Gott, wenn dir dieser Onesimus irgendwas schuldet, dieser Sünder, ich bezahle, ich übernehme die Kosten. Rechne mir es an, Gott. Ich bezahle. Lass ihn nach Hause. Und alles, was er dir schuldet, alles, was wir Gott schulden, all das hat Jesus bezahlt. Und ich musste auch an den verlorenen Sohn denken. Ist Onesimus nicht wie der verlorene Sohn? Läuft weg mit seinem Erbe. Na gut, Onesimus, das war nicht sein Erbe, es war sein unrechtmäßig erworbenes Erbe, sozusagen. Auf der Flucht, weg von diesem Philemon, den er vielleicht auch als etwas zu hart empfunden hat. Ich habe keine Ahnung. Oder er hatte keine Lust auf die Arbeit oder was auch immer. Weg nach Rom, in die große Stadt. Aber ist es nicht schön, wen trifft er dort? Er trifft dort eigentlich Jesus. Also Paulus, der ihm Jesus verkündigt. Und ist es nicht auch, dass in Hannover vielleicht viele von diesen Onesimussen rumrennen, hier irgendwie? Ich muss an die ganzen Studenten denken, die hier so aus ihren ganzen Heimatstädten nach Hannover kommen zum Studieren, endlich weg von Mama und Papa, endlich mal irgendwas selber starten. Und wäre es nicht cool, wenn sie uns treffen, sozusagen, uns als Paulusse, und wir ihnen auch das Evangelium bringen könnten und sie auch nützlich werden könnten von ganz normalen, unnützen Studenten. Das sage ich jetzt gerne, weil ich selber nie studiert habe. Zu nützlichen Studenten, wäre das nicht schön? Ja, es wäre schön, finde ich. Und es ist möglich, es ist so cool. Paulus konnte das. Obwohl er in Ketten war, konnte er das tun. Wir sind nicht in Ketten, wir sind frei, wir laufen hier rum, wir sind selber an der Uni oder wo auch immer. Wir haben unsere Arbeitskollegen und so weiter und so weiter. Und wie viele davon laufen wirklich so ein bisschen weg, oder? Vor der einen oder anderen Sache, sind so ein bisschen auf der Flucht oder verdrängen das eine oder andere oder kommen mit diesem und jenem in ihrem Leben nicht so gut klar. Und wie können wir zum Segen werden für diese Menschen, indem wir ihnen sagen, hey, Jesus hat für dich bezahlt. Du musst nicht weglaufen vor Gott. Gott liebt dich. Gott ist für dich da. Und wir können ihnen das Evangelium bringen. Wunderbar. Ganz neues Leben. Und jetzt lesen wir das hier zu Ende. Ich, Paulus, werde die Schuld begleichen. Ich schreibe es hier mit meiner eigenen Hand. Also glaub mir, ich mache das. Eigentlich schuldest auch du mir etwas, nämlich dich selbst. Aber davon will ich jetzt nicht sprechen. So, also Paulus, du weißt, ne, ich habe dir eigentlich das Evangelium gebracht und du hast dieses ganz neue Leben im Glauben gefunden. Also eigentlich, naja, egal. Ja, lieber Bruder, lass mich ein Nutznießer deiner Liebe sein. Wir sind doch durch den Herrn miteinander verbunden. Erfülle mir meinen Herzenswunsch, tu es Christus zuliebe. Ich habe dir das alles im Vertrauen auf deine Einwilligung geschrieben und ich bin sicher, du wirst sogar noch mehr tun als das, worum ich dich bitte. Gleichzeitig bitte ich dich auch, mir eine Unterkunft zu bereiten, denn ich hoffe, dass eure Gebete erhört werden und Gott mir in seiner Gnade ein Wiedersehen mit euch schenkt. Epaphras, der wegen der Botschaft von Jesus Christus zusammen mit mir im Gefängnis ist, lässt dich grüßen. Meine Mitarbeiter Markus, Aristarch, Demas und Lukas senden dir ebenfalls Grüße. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit jedem Einzelnen von euch. Ja, in diesem Brief ist nicht so viel Theologie. Ja, hier wird nicht unbedingt ein großes Thema ausgeführt. Und trotzdem sehen wir hier ein wundervolles Beispiel für jemand, der sich zum Anwalt von einem Schwächeren macht. Und wir sehen auch irgendwie Philemon, wie er echt ein gutes Leben führt, wie er wirklich sich vom Glauben verändern lässt und Paulus so viel Vertrauen in diese Veränderung hat, dass er sagt, hey, dass er die ganze Zeit daran appelliert und sagt, Philemon, ich weiß, du machst bestimmt sogar noch viel mehr, als ich dich gerade gebeten habe. Das ist doch alles kein Problem für dich, oder? Und lass uns hier Paulus zum Vorbild nehmen. Lass uns Gott danken, dass er uns als Onesimusse, dass er uns wieder aufgenommen hat. Denn Gott hat uns wieder aufgenommen. Ja, wir waren auf der Flucht oder waren nicht bei ihm. Aber Gott hat uns durch Jesus, durch seine Fürsprache und seine Bezahlung am Kreuz, hat Gott uns wieder zu sich aufgenommen. Frieden ist da. Und ein sehr schöner kleiner Brief, wie ich finde. Vielleicht wird Jörg auch noch nächste Woche was dazu sagen, etwas theologisch fundierter als ich. Vielleicht auch nicht. Vielleicht macht er auch gleich weiter. Lass uns noch kurz beten. Ja, ich danke dir für diesen kleinen Brief und Herr, mich begeistert, was Paulus da macht, dass er einfach, dass er trotz Ketten sich nicht hängen lässt und depressiv ist und irgendwie aufgibt, sondern dass er trotzdem so treu das Evangelium weiter verbreitet hat, sich nicht hat aufhalten lassen von Ketten und so weiter. Das ist Wahnsinn. Und dass er sich trotz Ketten dann auch noch um jemanden kümmert und versucht für Onesimus zu sorgen, obwohl er eigentlich selber genug Probleme hat, Herr. Danke, Herr, dass Paulus so ein toller Fürsprecher war, Jesus. Und mach du uns zu Fürsprechern, Herr. Für Menschen, die unsere Fürsprache brauchen, Jesus. Herr, ich bitte dich, dass für uns auf der Arbeit, dass wir Fürsprecher sein können für Leute, die selber nicht für sich sprechen können, die zu schwach sind, die es nicht drauf haben, die Angst haben, die schüchtern sind. Jesus, mach du uns zu Fürsprechern, Herr. Mach uns zu Friedenstiftern, Herr. Mach uns wie Paulus hier. Jesus, mach uns, so wie du warst, Herr, dass wir dir nachfolgen, auch in dieser Sache, Jesus. Du bist unser Fürsprecher. Danke dafür, Herr. Ja, mach uns in der Uni zu Fürsprechern, Jesus, für die Schwachen. In der Schule zu Fürsprechern für unsere Klassenkameraden, die vielleicht nicht klarkommen, Jesus. Auf der Arbeit, Herr, und egal wo wir sind, Herr. Aber auch hier in der Stadt einfach für Menschen, die es nicht können, die nicht für sich selbst sprechen können, Jesus. Gib uns ein Herz, gib uns ein weiches Herz. So wie Paulus ein weiches Herz hatte, Jesus. Wir bitten das in deinem Namen und dir zur Ehre. Amen.